Dies ist ein Podcast des Redaktionsnetzwerks Deutschland. Für weitere Audioangebote klickt rnd.de/podcasts. Und jetzt viel Spaß.
Ach komm, der Sex-Podcast mit Ann-Marlene Henning. Hallo allerseits, hier sind wieder Ann-Marlene und Caro mit einer neuen Folge von Ach komm. Hallo Ann-Marlene, wo sitzt du denn da heute? Das sieht so anders aus.
Ich sitze in der Junior Suite in Hotel Savoy in Köln.
Oh.
Mit Spa-Bad und allem. Aber das ist super. Das war, ich glaube, die buchen mir ein schönes Zimmer. Mein Kunde bucht mir ein schönes Zimmer, aber ich habe beide Male, als ich hier war, ein Upgrade gekriegt. Auf diese kleine Suite, einfach vom Hotel aus. Und deswegen habe ich auch so ein kleines Sparbad und so weiter, wo ich mich auch gleich reinlegen werde, weil ich erst später arbeiten muss heute.
Ja, sehr schick. Irgendwie passt das Ambiente zu unserem Sex-Podcast-Thema. Es ist so ein bisschen, was ist das im Hintergrund? So rot und da liegt eine Frau an so einer Blume.
Ja, das sieht tatsächlich ein bisschen puffartig aus. Also im positiven Sinne. Ja, das sind so große Plexiglasbilder. Ich drehe mich kurz um. Ja, das stimmt. Das sieht aus wie, also sie fummelt da gerade an irgendwas. Man sieht nicht, was es ist, aber da spritzt was raus. Wahrscheinlich ist das eine Champagnerflasche und so.
Jetzt wissen wir auch, warum.
Ja. Ist diffus. Ja, was wissen wir?
Jetzt wissen wir auch, warum die Sexologin das Upgrade gekriegt hat.
Ach, ja, genau. Ah, witzig.
Ja. Das Wohlgefühl. Naja, vielleicht nicht ganz Wohlgefühl bei allen, löst unser heutiges Thema eventuell aus. Es geht um Traumata, ne? Vielleicht magst du da ganz kurz vorab was zu sagen.
Ja, du meintest ja, lass uns eine Triggerwarnung machen. Also ich denke ja tatsächlich, dass Leute, die ein Trauma haben und das lange schon wissen oder sich wundern über ihr Verhalten und so weiter, die wissen schon selber, ob die reingehen in so einen Podcast, wo es um Trauma geht.
Ja.
Aber ansonsten wird der Ratschlag ja immer sein, wenn du weißt, du bist traumatisiert und bei dir kann was ausgelöst werden, dann könntest du diesen Podcast mit jemand anderem zusammenhören, damit du besprechen kannst, was passiert ist. Und dann aber möchte ich gerne sagen, Trauma generell, wir werden ja heute nach unserer Sendung mehr wissen oder in unserer Aufnahme oder unserem Podcast, hört sich ja so grausam an und Trauma ist auch immer grausam. Aber oder und, ich möchte aber heute gerne erklären, dass es viel mehr und anders ist, als die meisten denken. Weil deswegen würde ich gerne, also aus meiner Erfahrung aus der Praxis sagt mir das, das muss gar nicht so das sein, wo alle jetzt denken, oh, da ist bestimmt Vergewaltigung oder Missbrauch. Oha, nee, es gibt viele Formen von Trauma durch Missbrauch ausgelöst. Und ich würde dich gerne fragen, was denkst du, weil du ja nicht aus meiner Branche bist, also es geht hier nicht um richtig oder falsch, aber was denkst du, wenn du das so hörst? Trauma, also wir sind ein Sexualpodcast und du ein Sexpodcast und du hörst jetzt Trauma. Was denkst du denn als erstes?
Ah, ich denke an Zustände, die dich so in gewissen Lebensbereichen vielleicht irgendwie ein Stück weit, also irgendein Erlebnis, was dich so ein massiver Einschnitt in deinem Leben war, dass es dich oder dass sich dieses Erlebnis in bestimmten Lebensbereichen irgendwie fast handlungsunfähig macht oder mit enormen Einschränkungen vielleicht auch einhergeht, manchmal gar nicht so bewusst. Also ich glaube, man weiß vielleicht auch oder Frau gar nicht so genau, dass man da traumatisiert ist, aber so in etwa würde ich das kurz umschreiben.
Ja, dann würde ich es gerne heute einteilen, um Dinge klarzustellen in zwei, mindestens zwei Dingen. Nämlich, du hast gesagt, ein Ereignis.
Ja.
Und das ist auch das, was ich glaube, was die meisten denken. Es ist ein Ereignis. Und wenn es so eine Auswirkung haben kann, wie du es auch beschrieben hast, muss es ja grausam furchtbar gewesen sein, wie eine Vergewaltigung oder. Ich würde gerne auf der anderen Seite die Dinge angucken, wo es nicht ein Ereignis ist.
Okay, also
sondern ganz viele
Zustände, ja, eine Reihung von vielen Erlebnissen, oder irgendwie. Ja, ich habe eine grobe Idee davon, aber ich überlasse dir erstmal das Wort, auf diesen Bereich zu schauen.
Naja, das Interessante ist auch, wenn was auch jetzt andersrum gesprochen, was einige Leute in der Praxis oder sogar nicht mal wenige machen, wenn die zum Beispiel ein Problem haben. Eine Frau hat ein Problem, zum Orgasmus zu kommen. Mhm. Oder es gibt auch Männer, die nicht ejakulieren können, also zum Höhepunkt kommen und so weiter. Das Interessante ist, dass für ganz, ganz viele Dinge in der Sexualität die Leute denn sagen und meinen, oh, da muss ja früher was passiert sein. Mhm. Ich bin ja, da muss ich ja vergewaltigt worden sein. Solche Ideen haben die Leute, dass wenn etwas nicht klappt im sexuellen System, dann muss ja früher was passiert sein.
Ja.
Oder die sagen, wenn die beginnen zu erklären, also oh, ich habe Probleme mit dem Orgasmus, aber mir ist nichts passiert. Also als Kind, da ist mir nichts passiert, da gibt's nichts traumatisch oder so. Also die Leute haben dieses Trauma sehr auf dem Kieker.
Also diesen Momentaufnahme, die da vielleicht zugeführt hat, ne? Obwohl das ja wahrscheinlich auch nicht nur das Thema Orgasmus berührt, sondern vielleicht also überhaupt auch Intimität, ne? Damit fängt es schon an, irgendwie sich vielleicht auch nicht berühren lassen zu können, in Kontakt zu treten überhaupt erst, ne? Ich glaube, das fängt schon auch vielleicht ganz, ganz früh an, dass es genau gipfelt dann in sowas wie auch Orgasmusstörungen zum Beispiel oder.
Ja, darin gipfelt es eben nicht. Das wollte ich mit dem Beispiel sagen. Es geht nicht um, meist nicht um Orgasmusstörungen. Das will ich gerne betonen. Also diese Sachen, wenn die Leute denken, bei mir muss was passiert sein, weil ich kann das und das nicht, ist es oft nichts passiert, sondern wir müssen hier betonen, Sexualität wird gelernt. Und wir haben ein Skript im Kopf. Alles, was wir gelernt haben, liegt da drin und einige Frauen, viele Frauen haben da, also wir hören ja immer von den 10%, 10-20 oder sogar mehr, haben noch nicht, sich selbst noch nicht beigebracht zu kommen.
Okay.
Und das ist was ganz Normales im Verhalten. Also ich habe mich nicht angefasst oder ich mochte nicht. Und ja, die ein oder andere könnte auch meinen, bei mir ist was passiert und seitdem mag ich mich nicht fallen lassen. Genau, aber generell ist es alles, was wir so machen im Bett, haben wir gelernt. Und wenn es da Traumata in der Lernkurve, hätte ich fast gesagt, dann hat man negatives sexuelles Lernen erfahren.
Mhm.
Aber ich habe mehrere Leute getroffen. Jetzt kommt eines der Stellen, wo vielleicht Leute kurz schlucken müssen und weswegen wir am Anfang gewarnt haben. Ich erinnere noch in meinem Studium in Dänemark, da war jemand da, die davon erzählt hat, was sie erlebt hat. Und sie hatte ihren ersten Orgasmus und ganz viele Orgasmen mit ihrem Opa.
Okay, ja, ich erinnere mich, da haben wir schon mal.
Richtig. Und sie mochte es nicht und sie wollte es nicht, das zum Thema Körper. Der Körper war erregt, weil Frauenkörper sich nun mal ganz leicht erregen, also verglichen mit Männerkörpern. Frauenkörper können sofort werden feucht, Orgasmen können ausgelöst werden selbst wenn die Dinge nicht mögen, aber das Genital ist bereit. Und deswegen hieß es ja früher, die hat das gewollt. Auch Vergewaltigung gewollt, sie war feucht. Also ich habe gespürt, sie wollte das. Und da müssen wir grob trennen.
Ja.
Das eine ist der Körper und der kann tropfen vor anscheinender Geilheit. Aber die Emotionalität, ich will es oder ich will es nicht, ich habe Lust oder ich habe keine, ist was anderes.
Ja.
Und da
die ist auch entscheidend, ne? Wenn es dann heißt Nein.
So ist es. Ja, und das ist auch das Entscheidende. Ja. Wann passieren denn Traumen? Wenn mir Dinge passieren sexuell, die ich nicht wollte. Also emotional nicht wollte. Egal, was mein Körper gemeint hat.
Ja. Das geht ja jetzt doch so in die, also das Beispiel, was du genannt hast, geht ja jetzt doch in diese missbräuchliche Richtung. Mal unabhängig von Missbrauch, Vergewaltigung, was sind denn noch so, also vielleicht kannst du da ein, zwei Beispiele aus deinem Praxisalltag nennen. Was sind denn noch so, gibt es klassische Erlebnisse, die zu einem, die das sexuelle Erleben so nachhaltig irgendwie stören?
In jedem Fall.
Ja,
in jedem Fall, aber ich würde gleich das Wort Missbrauch wieder reinnehmen, weil es macht kein Trauma, wenn du es wolltest, wirklich emotional wolltest, dann ist es kein Trauma. Also ist es immer irgendeine Sorte von Missbrauch. Jemand hat da weitergemacht, obwohl du eigentlich nicht wolltest oder jemand hat dir was angetan. Aber was ich vorhin meinte mit dem Ereignis, das löse ich jetzt auf, weil bei viel mehr Leuten ist es nicht das Ereignis, eine Grenzenüberschreitung, Vergewaltigung, Schmerzen zugefügt oder nicht gestoppt, als ich Nein sagte für irgendwas, sondern was ganz anderes und nämlich im emotionalen Bereich.
Ich wollte
in der Kindheit, das ist kein Ereignis, das sind tausende Ereignisse, das sind Stimmungen, die da waren, das sind Dinge, wo du gelernt hast, egal was ich sage, was ich möchte, ob du 1, 2, 3, 5, 7, 15 Jahre alt bist oder sogar noch älter, es wurde nicht drauf gehört, was du wolltest oder was du nicht wolltest, also dann könnte emotionale Unsicherheit kann dann entstehen, ich fühle es doch ganz anders und mein Papa, sein Gesicht zeigt, als ob er es okay findet, wie Mama jetzt gerade mit mir spricht. Oder man hat irgendwas gesagt und getan und die Eltern sind nicht reif genug und strafen einen das mit Liebesentzug. Ich spreche, mit dir spreche ich nicht. Oder tödliche Stille am Abendtisch, wie ich in Liebespraxis reingeschrieben habe. Das war bei einer Klientin der Fall oder bei mehreren und zum Teil auch bei mir zu Hause als Kind. Also diese Sachen, die machen, dass man am Ende Dinge nicht mehr tut, weil man die Bestrafung vermeiden möchte. Und das Problem ist, dass erwachsene Leute, die diesen Schutz nicht mehr bräuchten, weil die ja was sagen können, weil die Welt besser verstehen und, die verhalten sich immer noch innerlich wie ein Kind und sagen nichts. Und das ist dann die Richtung, wo ich beginne zu sagen, da ist was Traumatisches. Weil wenn die weiter beginnen, leiden so sehr, dass sie sich nicht trauen, simple Dinge zu sagen, auch so von außen gesehen, simple Dinge, ich mag das nicht oder können wir das und das, dann ist es ja nicht mehr wie das Beste in diesem Erwachsenen, das spricht, sondern unter Umständen was Kindliches. Und das kann sich Trauma nennen.
Das hast du ja auch mal ganz am Anfang, kann ich mich erinnern, auch in unserem Sex-Vlog, den wir ja parallel drehen, gesagt. Ne? Gerade so, wenn man liebt und sich besonders verletzlich gibt, ist die Kindheit, da habe ich dich noch so genau vor Augen, wie du das gesagt hast, da ist die Kindheit wieder auf on. Ne? Und das ist, glaube ich, genau hier dann auch der Fall.
Ja. Und das ist die Frage, wann nennt man das Trauma? Also Trauma ist ja dann, wenn der Impact, wie du gesagt hast, das Resultat dessen so groß ist und für mich so viel macht, dass ich nicht mehr ich sein kann, wie ich eigentlich wollte, zum Teil es gar nicht sehen kann. Also ich bin so eingeschüchtert mit meinen grundlegenden Dingen im Gehirn, dass es mich gar nicht sehen lässt, dass ich mich so verhalte, wie es für mich gerade schlecht ist.
Hat das was, korrigier mich, wenn das falsch ist, aber ich habe das gelesen mal, dass das oft sich ja gerade Kinder, auch die so immer wieder so traumatisierende Erlebnisse haben oder so seelische Verletzungen erleben, ja irgendwie auch irgendwann unter so einer Art Schutzglocke zurückziehen, so ein Taubheitsgefühl, ne, und sich da irgendwie total unter, ich weiß nicht, verbarrikadieren oder so, das hat vielleicht auch damit was zu tun, oder?
In jedem Fall. Also das ist ja dann eine Glocke, die du brauchst, um leben zu können, die du als erwachsene Person eigentlich nicht bräuchtest.
Ja.
Weil du das meiste überlebst und da mache ich immer einen sonderlichen Vergleich, aber da beginnen die Leute das zu verstehen. Ich nenne immer die Konzentrationslager. Für mich war es immer unverständlich, wenn ich diese Filme sehe und was da alles passiert ist, wie kann ein Mensch das überleben?
Ja, geht mir aber genauso.
Nicht nur, weil er nicht abgeschossen wurde, sondern einfach psychisch und emotional leben. Und das haben Menschen überlebt.
Ja.
Der Mensch ist zu unfassbaren Dingen und Ungerechtigkeiten fähig, zu überleben und auch zu tun, leider. Das sehen wir ja da auch. Aber in dem Beispiel, wenn Menschen sowas überleben können, wie kann das dann sein, dass jemand Angst hat, eine Wahrheit der Partner oder dem Partner zu sagen? Ja. Der Partnerin oder dem Partner zu sagen?
Ja.
Wie kann das so gefährlich wirken in dem Hirn, dass ich Dinge, also handlungsgehemmt bin?
Ja, das ist, ja. Die Frage stelle ich mir auch. Also wie wäre die Antwort darauf? Womit hat es was zu tun? Also das fängt ja manchmal schon auch an irgendwie mit bei dem Thema Streit oder so. Ne, es gibt ja Menschen, die überhaupt nicht ertragen können, wenn da so eine Missstimmung aufkommt und dann schon total dicht machen und in so eine Flucht in so ein Fluchtverhalten sich irgendwie retten, weil sie einfach schon so diese, also da muss noch nicht mal ein lautes Wort gesprochen sein oder so, sondern da, die haben wahrscheinlich oft ja auch ganz feine Antennen, glaube ich, ne, ganz, ganz feine Sensoren für Stimmung.
Genau. Die entwickeln sich eben, solche Antennen, die entwickeln sich, je schlimmer deine Kindheit war oder je mehr passiert ist, desto feinere Antennen, kann man sagen. Also das Lesen der anderen, wie wir oft erwähnen, das von David Schnart genannte Mindmappen. Ich mappe aus, was denkt die andere Person jetzt? Da gibt's ja Studien dazu, dass das Leute besser können, wenn mehr los war. Also mit psychisch kranken Eltern oder mit alkoholisierten Eltern oder wo viele Geschwister da waren, da musste ich lernen, schneller andere zu lesen, weil ich ausweichen muss, bevor der Schlag kommt.
Ja, entweder das vielleicht, diese supersensiblen Antennen oder halt diese Taubheit, ne? Die gibt es auch, oder?
Ja, das ist, wenn du das nicht lösen kannst, also wenn du zum Beispiel dann mit deinen supersensiblen Antennen trotzdem eine übergebraten kriegst oder trotzdem ausgefroren wirst eine Woche oder so, dann kommt ja die nächste Strategie. Und das ist, ich tue so, als ob ich gar nichts mehr mitkriege. Ich mache mich taub, stumm, weil dann gehe ich weniger, das ist weniger Risiko für mich. Dann kann ich ja nichts Falsches sagen, wenn ich nichts sage. Und ich kann auch nicht falsche Gefühle haben, wenn ich gar keine spüre. Ja. Also das ist so eine, im Hirn ist es ja so, dass wenn wir in Not kommen, und das ist eine Not, also bevor auch ein Trauma oder wenn Traumen passiert sind, ist man in Not, dann will man angreifen, flüchten oder sich totstellen. Ja. Und das ist es eben, wenn ich nicht flüchten kann, und das können kleine Kinder nicht, aus der Familie flüchten, und ich auch nicht schlagen kann, das können auch kleine Menschen nicht, wenn die Eltern größer und stärker sind, dann kann ich mich totstellen.
Ja, eigentlich ist das fast alternativlos, ne, aus der Kinderperspektive.
Ja, so ist
es. Also Kampf ist keine wirkliche Option, genau aus den Gründen, die du da gerade genannt hast, einfach wegen körperlicher Unterlegenheit, Flucht auch nicht, weil man wegen der Abhängigkeit... Da bleibt dann eigentlich nichts als diese besagte Glocke, unter die man sich dann vielleicht zurückziehen kann.
Und da befinden sich ja Menschen Jahre drin, ein Leben drin. Und wenn du so willst, alles ist ja relativ. Es kann eine starke Glocke sein, dass die Menschen gar nichts mehr mitkriegen. Das nennt sich so eine fortwährende Regression. Also die sind wirklich in so einer Art Box und wissen fast nicht, dass die, also die wissen nicht, dass die drin sind. Aber es kann ja auch weicher aussehen. Das ist, da sitzt dann ein Mensch bei mir auf dem Sofa und kann einfach bestimmte Dinge nicht sagen oder nicht für sich selbst sorgen und auch noch nicht mal spüren. Es tut dir doch aber nicht gut, was hier gerade passiert, oder? Und dann dauert es ein Gespräch von ein paar 10 Minuten vielleicht, bis die Person überhaupt beginnt zu spüren, stimmt, die können es erst gar nicht wahrnehmen, weil wenn die es wahrnehmen würden, wäre es ja schon der erste Schritt, was zu tun. Und davor haben die ja so Angst. Und du fragtest vorhin, wo kommt das her? Jetzt haben wir gesagt, Kindheit, und das ist so das Skript im Hirn, was haben wir gelernt? Wo tut das Leben weh? Und das ist, da ist dieses, in unserem Hirn ist ja dieses Notsystem, was uns warnen soll. Die beiden Amygdalas, diese rote Kelle und dann so ein Gedächtnis, was alles weiß und so eine Konsole für die körperlichen Reaktionen, und die arbeiten zusammen, diese drei Sachen. Und die haben leider keine Vergangenheit und keine Zukunft, sondern nur Gegenwart. Ja. Das ist ja auch das Schlauste, wenn du einen Mensch retten sollst, also diese Gehirnanteile sind uralt und die sollen uns retten und tun's, dann ist es doch besser, wenn du zu früh warnst als zu spät. Ja. Also geht das davon aus, alles, was im geringsten nur an etwas erinnert, wo ich damals hahaha erlebte, melde ich. Dann meldet das Hirn, pass auf, es riecht so, es ist die gleiche Jahreszeit oder die Klamotte hat die gleiche Farbe oder die Stimmung im Raum oder die Person hat den gleichen Oberarm oder den Namen.
Millisekunden, ne?
Tausende Sekunden, das geht so schnell, das sagt das Hirn, gerade passiert dir das, was damals passierte. Und das ist eben das, was falsch ist. Damals passierte es, als du klein warst. Heute passiert es eventuell ähnliche Dinge, aber du bist jetzt erwachsen. Du könntest anders darauf reagieren, aber das interessiert das Gehirn nicht.
Es das ist klingt nur, für
rette
mich,
ihn oder sie.
Ja, das klingt für mich jetzt fast so ein bisschen, als könnten Betroffene da nur ganz schwer rauskommen, weil es innerhalb von Tausendstel Sekunden passiert. Aber gibt es irgendwie, es gibt mit Sicherheit, es gibt ja Traumatherapie und so weiter, eine Chance, da irgendwie ein Stoppschild zu setzen, ja, und dass doch irgendwie diese Triggerpunkte irgendwie vielleicht so sukzessive wieder auszuschalten.
Ja, ich weiß viel davon, aber ich weiß nicht genug davon. Ich würde gerne versuchen, Melanie Büttner einzuladen, die auch viel mit Trauma arbeitet, eine Kollegin und Freundin von mir, die auch ein Buch dazu geschrieben hat. Also ich weiß viel vom Gehirn und das Problem ist, Amygdala ist die beiden, die es heißt immer, und mit Hippocampus zusammen, das Gedächtnis, das alles weiß, die vergessen nichts. Und das heißt, es wird nicht weggehen, dass es nicht passiert ist, aber man kann lernen, anders damit umzugehen. Das, ja, Gehirn muss neu lernen, dass diese Gefahr von damals, dass die heute keine Gefahr mehr ist. Und das ist ja schwer, wenn das System gar nicht weiß, dass es damals und heute gibt.
Naja, es also ist so geht eine es Erschütterung des Urvertrauens, ja, ne? Ja. Also ich glaube, ja, man muss ja erstmal, also was eigentlich ja jedes Kind, glaube ich, erstmal so hat, wenn es auf die Welt kommt, ist so eine Art Urvertrauen da, ne? Ja. Durch die Abhängigkeit von Mutter und Vater, Mutter wahrscheinlich vor allem am Anfang. Und ja, das ist dann einfach so massiv erschüttert, dass man auch wahrscheinlich erstmal ganz vorsichtig wieder lernen muss zu vertrauen auch, ne?
Also ja, 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 das ist. Das dauert eben. Und was ich mit Melanie öfter gesprochen habe, deswegen kam ich auch gerade auf sie. Wir schreiben ja gerade ein Buch zusammen, aber nicht darüber. Aber das wird auch im Buch mit drin sein. Also sie hatte irgendwann erklärt, ich bin nämlich in eine Fortbildung von ihr gegangen, weil ich sie lange schon kennenlernen wollte, vor 3 Jahren oder sowas, in Berlin. Und da sagte sie eben, die war da zum Thema Trauma mit einer Physiotherapeutin, mit der sie eng arbeitet. Und sie sagte, ja, bei bestimmten Leuten ist es wirklich körperlich, förmlich gespeichert. Nicht nur im Hirn, aber auch Anspannungen. Wenn diese Dinge passieren, dann ist der Körper verkrampft. Und sie hat festgestellt, dass die Therapie besser funktioniert, wenn man auch mit gewissen Körperanteilen daran geht. Also dann spricht man drüber und man lernt, bestimmte Dinge zu sehen und beginnt so Aha-Effekt zu haben und man versteht irgendwann, ich bin nicht schuld, obwohl es mir passiert ist, was denken ja viele Leute, ich bin schuld. Und dann aber diese körperliche Arbeit noch, dass man den Körper so rüttelt, bewegt oder wiegt und so dass Zellen, jede Zelle in unserem Körper weiß ja alles.
Ja.
Dass Zellen sich wieder ändern und entspannen und Muskelkrämpfe nicht passieren und so weiter. Also das ist ein hochkomplexes Thema.
Jetzt habe ich gerade eine gute Idee. Vielleicht kriegen wir es ja sogar hin. Wir können es nicht versprechen, aber vielleicht könnten wir sie sogar zusammen mit dieser Physiotherapeutin, weil ich finde beide Aspekte super spannend. Also auch, wie man körperlich damit arbeiten kann, zusammen einladen. Dann hätten wir zum ersten Mal hier eine Viererrunde. Wir versuchen das mal, würde ich sagen, oder?
Ja, können wir machen, weil die arbeiten, glaube ich, immer noch zusammen. Also jedenfalls, das wäre für mich interessant zu hören, einfach damit man es besser versteht, was macht die denn? Was ist es? Warum wackelt die mit dem Becken der Person? Die haben Filme mitgebracht, wo die zeigten, was sie so machen, während sie spricht und macht so eine ruhige, immer wiederkehrende Bewegung. Wir können uns ja kurz einigen vielleicht, dass wenn, also Trauma und Stress, das haben wir so oft besprochen, ist ja irgendwie Stillstand, Anspannung.
Ja.
Es ist hohe Erregung, aber der Körper wird steif.
Ja.
Und was womit die arbeiten, ist, den Körper zu bewegen. Wer das auch macht, das finde ich ganz spannend. Das habe ich live gesehen auf der Bühne, Peter Levin. Der ist aber wirklich alt, ich glaube fast 80 oder so. Und er gibt Kurse auch und hat eine Ausbildung, auch eine Trauma-Ausbildung gibt er.
Spannend.
Und das habe ich gesehen, der macht mit Tönen. Also es gibt diese Movies, also nee, wie heißen die denn? Das sind so runde oder ovale Plastikteile, wo so eine Art Metallteil drin fahren. Die heißen Smoothies oder sowas. Also wenn man die schwingt, diese Metallteile, dann du hast beide in deiner Hand wie so ein Plastik ovalen, wie nicht ein Frisbee, also das ist ein Ring. Und du bewegst deine Arme so runter und dieses Teil da drin, so ein träges, schweres Metallstück, bewegt sich mit. Wenn du die Hände bewegst, dann rollt das so, da ist so eine körperliche Resonanz, wenn du deine Arme schwingst. Und dazu macht er Töne. Man spürt es richtig im Körper. Ich habe welche, ich arbeite auch damit in meiner Praxis. Man spürt richtig, wie wenn ich die Arme schwinge, da so eine Art Vibration in diesem Metallteil da drin, so zung passiert, den man wirklich im Körper und im Beckenboden spürt. Und er macht Töne dazu, dass der ganze Körper vibriert. Und da gibt es ja verschiedene Studien und Leute, die das auch versuchen, weil damit die Körper in, der Körper in Schwingung versetzt wird. Und das kann heilend wirken. Aber jetzt das ist so ein, sehr, sehr vor. Aber,
ja, erinnert mich aber sehr an was, über das ich auch mal berichtet habe. Und da ging es ums Zittern. Also durch Zittern, genau. Stress abschütteln. Das geht Zittern. Vermutlich in eine ähnliche, eine ähnliche Richtung auch.
Machen Tiere. Tiere zittern.
Genau, ja, genau, zum Beispiel.
Und wir machen es nicht. Wir machen zu und dicht und gehen so wie im Schlafwandeln weiter geradeaus in unserem Leben.
Ja, ich habe noch eine andere Frage, und zwar, du bist ja auch Paartherapeutin und behandelst auch viele Paare. Wenn ich einen Partner habe, Partnerin oder guten Freund, Freundin, wo ich so das Gefühl habe, oh, okay, da ist, ne, das hat so traumatische Ausmaße, auch dieses Verhalten oder so, da wiederholt sich was ständig. Was kann ich denn, also wie kann ich, ich finde das immer unheimlich schwierig, also ich habe solche Begegnungen ja auch schon gehabt, da irgendwie so ein, das Thema anzusprechen. Also man hat so dieses Gefühl, da ist was ganz Massives, da steht was zwischen uns, das ist irgendwie, das lässt sich schwer kontrollieren, so ist es ja oft, ne, es ist so ein bisschen ohnmächtig, man fühlt sich machtlos, auch oft als Gegenüber.
Wahnsinnig schwierig, Caro, weil da sagst du ja was aus einer oberen Position heraus. Du guckst auf die andere Person runter und sagst, ich glaube, mit dir stimmt was nicht. Hm. Das will keiner hören. Nee. Also geht es darum, zu versuchen zu sagen, nicht, ich glaube, da ist was und du bist so und so, sondern das Gespräch, wo man beginnt zu sagen, weißt du was, ich sehe das und das und da wundere ich mich manchmal, da hast du so eine heftige Reaktion oder können wir darüber mal sprechen? Und dann kann ein Paar sprechen, aber das ist wahnsinnig schwierig, weil die sind nicht darin ausgebildet und es löst oft wieder die Stressreaktionen aus und dann lädt es wieder hoch auf das Trauma. Ja. Also das ist wirklich wirklich, wirklich schwierig. Und was ich öfter sehe, ich würde gerne ein paar Beispiele geben von Paaren. Männer werden ja auch missbraucht und sexuell grenzüberschritten. Aber was man viel häufiger in der Praxis sieht, sind die Frauen.
Ja.
Da haben wir immer noch die Sachen aus dem Patriarchat, dass einige Männer, böse, toxische Männer meinen, sie könnten sich alles nehmen. Da ist eine Frau und sie war feucht und sie wollte. Oder ich nahm einfach und ich tat. Ja. Was ich hier sehe, bei diesen Paaren, wo tatsächlicher Missbrauch stattgefunden hat, wo die Frau sagen kann, mein Vater hat mich an die Brüste angefasst, mein Onkel kam in mein Zimmer oder es gab sogar Geschlechtsverkehr. Also da gibt es so, so viele Beispiele. Ja. Ich hatte viele Klienten, wo das so war. Dann ist es schon besprochen, es ist längst schon entdeckt. Die Person war jahrelang in Therapie, wohl möglich, wenn es gut gelaufen ist. Sie kann darüber sprechen. Alles ist klar. Und dann haben wir die Situation, das Paar sitzt da und der Mann weiß es. Er hat, denkt, er hat verstanden, wie es dieser Person geht und was alles passiert ist. Und dann sitzen wir und kämpfen immer noch mit diesem eigentlichen Versteckten, sie soll sich zusammenreißen.
Oh,
jetzt ist es doch, jetzt ist es doch alles entdeckt. Jetzt ist es doch besprochen. Jetzt kann es doch kein Problem mehr sein. Und so weiter. Und er fühlt sich abgewiesen und warum hat sie keine Lust? Und die nehmen das persönlich, diese Männer, und die verstehen es doch nicht. Die verstehen nicht, dass es ein, was im Hirn ist, was sie stoppt. Die küssen sich, die liegen da und plötzlich wird sie steif. Der ganze Körper versteift. Und er sagt, was habe ich denn jetzt wieder getan? Anstelle, dass er, also dann macht er ja noch mehr Stress und will was von ihr, was sie gerade nicht kann. Und dann verstärkt sich immer wieder dieses grenzüberschreitend Gewesene und Trauma. Und das ist so schwierig.
Ja.
Die Armen, sind alle beiden arm dran.
Ja, Also im Prinzip braucht es da schon, so wenn du das jetzt gerade erzählst, wir haben ja so oft über Regression und ja. Differenziertheit und so weiter gesprochen. Es braucht einen sehr differenzierten Partner, ne? Auch ja. dann an dieser Stelle, der nicht alles so dann es. Auf sich bezieht,
ja.
sondern da irgendwie total stabil in sich steht. Ja. Und ich meine, das ist eine riesen Herausforderung. Das klingt jetzt so ja. leicht, wie ich das sage, ne? Also man, ja. ich glaube aber so als Gegenüber klingt das so, als ob man mit sich sehr, sehr im Reinen sein müsste, um mit einem Menschen, der so traumatisiert ist, auch leben zu können, ne? Und
ja, da irgendwie weil, weißt du was?
Auch Sicherheit auszustrahlen
das,
vielleicht.
Das Ding ist ja, dann sitzt du da auch als Therapeutin in der Klemme irgendwie, obwohl ich ja gar keine Verantwortung habe, alle Probleme zu lösen. Aber ich sitze da mit einer Person mit einem Hirn, was auf Nummer sicher, wenn es auf Nummer ganz sicher gehen könnte, das sagen diese Personen oft, würden sie nie wieder in diesem Leben Sex haben. Dann wären sie safe, wenn es eine sexuelle Grenzverletzung ist. Und die andere Person, die sagt, aber wir haben doch Monogamie vereinbart und ich möchte nicht ohne Sex leben, aber ich will ja auch nicht diese grenzüberschreitende Person verlassen. Aber da ist so eine Kombi aus, ja, die Person, die Sex, also in diesem meinem Beispiel war es ein Mann, der möchte gerne, dass die Sexualität lebt und die wäre ja vielleicht auch gut für die andere Person, körperliche Nähe und beginnen zu spüren, oh, das kann was Tolles sein. Also die Person, die das nicht will, die Frau in diesem Beispiel, hat aber ja recht. Es ist eine Gefahr für mich. Und da gibt es so grundsätzliche, ja, so Entscheidungen, die sie treffen möchte und muss. Ich will weitermachen. Oder ich will mich zurückziehen, weil dann hat so ein Mann doch eine Chance zu sagen, ja, dann muss ich mich trennen oder wir öffnen die Beziehung. Das wollen sie aber oft gar nicht. Es ist ein ganz, ganz schwieriges Problem, da zu sagen, ja, könntest du weiter versuchen, Sexualität zu haben? Dann werden wir aber in meiner Praxis super konkret. Was ist es, wo du getriggert wirst? Wo meint dein Hirn? Das hier kennst du. Ich habe ein Beispiel von einer Klientin mal. Er wollte immer etwas härteren Sex haben, so SM-artig, also Dominanz und Unterwerfung. Sie konnte das so gar nicht leiden. Und besonders, wenn sie obendrauf saß, ist sie aggressiv geworden. Und wir haben am Ende, das ist ja, man könnte denken, da ist sie ja obendrauf und so. Aber nee, das war, oder viele sagen das bei von hinten, dann muss man so konkret werden und gucken, könnt ihr das Verhalten vermeiden? Da, wo es zu sehr dran erinnert, können wir das weglassen. Wann merkst du das? Wie merkst du das? Könnt ihr kurz innehalten und das kurz besprechen? Ja, ich habe wieder, das bist nicht du, aber das ist ja klar, wenn ein Mann eine Frau-Grenze überschritten hat, ist doch klar, dass wenn das Gehirn bei allem warnen soll, was daran erinnert, zum Beispiel an eine Erektion, allein die Erektion eine Gefahr sein kann.
Reicht schon, ne? Ja.
Ja. Oder ein Duft von Aftershave oder Schweiß oder Muskeln. Und da ist doch jeder Mann dann in Gefahr, verwechselt zu werden mit dem Übeltäter. Und das ist auch das, was die sagen. Ich habe das Gefühl, ich tue ihr weh.
Ja.
Sie sind es aber gar nicht, sondern das Gehirn schlägt da Parallelen zu dem, der es getan hat. Und da, naja, und ich kann ja nicht sagen, krieg keine Erektion, mach es nicht und so weiter. Das Sprechen nimmt ein bisschen den Druck, aber das heißt noch lange nicht, dass das Problem gelöst ist.
Ich wollte gerade sagen, man ist ja als so Traumatisierte oder Traumatisierter dann auch mehr oder weniger, wenn man das auflösen will, gezwungen, sich immer wieder mit diesen Schmerzpunkten auch zu befassen. Ne?
Ja. Also, und das kann
muss
ich
man
dir
auch
sagen.
Aushalten können, ne? Also das.
Ja, ja, und das, ich kann es dir sagen, das habe ich so viele Male gesehen. Man kann drüber sprechen, man hat es gelernt, sie hat es gelernt, sie war in Therapie und dann beginnt sie plötzlich steif zu werden. Der ganze Körper versteift sich, während wir drüber sprechen. Ich habe das unzählige Male gehabt, dass ich sagte, wir müssen kurz stoppen. Würdest du, sage ich zu ihr, auf den Ball gehen und ein bisschen wippen? Ich will sie wieder in fluide Bewegungen bringen, damit sie sich kurz entspannen kann.
Ja, ja.
Weil das wirklich heftig ist, da reinzugehen.
Ja, und ich stelle es mir auch einfach unglaublich frustrierend vor, ne? Also auch für die Betroffenen. Also dieses Wissen darum, dann kommt diese Angst vor der Angst noch dazu, ne? Dass man schon weiß, oh, dann passiert das wieder, das macht einen noch irgendwie handlungsunfähiger. Und dann merkt man wieder, es klappt wieder nicht. Und dann kommt vielleicht auch noch Druck rein. Das ist, glaube ich, so multikausal auch.
Da ist es auch. Und weißt du, was das Problem ist? Ich versuche es nochmal zu sagen. Der Mann würde nie sagen, sie macht das mit Absicht. Er hat schon verstanden, sie macht es nicht mit Absicht. Aber seine Verhaltensweisen und wie er mit ihr spricht, da liegt es implizit drin, dass er denkt, dass sie mit Absicht, weil er sagt, ja, aber wieso machst du das? Entspann dich doch. Kannst du das mal lassen? Jetzt haben wir schon so lange darüber gesprochen. Da liegt doch drin, dass er immer noch nicht verstanden hat, dass es eine ganz, ganz schnelle neurophysiologische Reaktion in ihrem Hirn ist. Sie sagt es auch oft, ich lieg da, alles ist in Ordnung, wir machen das ganz sanft, ich habe verstanden, mein Hirn hat es verstanden und plötzlich wird sie steif und sagt, ich weiß es selber nicht, was passiert. Mein ganzer Körper versteift sich und ich bin durch. Ich muss aufhören. Ich kann nicht mehr.
Ja, ich muss sagen, also ich habe das tatsächlich auch schon mal mit jemandem erlebt. Das ist schon, würde mich aber auch, glaube, als recht differenzierten Menschen so, aber es war schon, also so, ne, ich habe jetzt auch nicht die großen Probleme, so die Dinge beim Namen zu nennen, Dinge vorsichtig anzusprechen und so. Wir sprechen ja hier auch ganz viel und offen. Aber das ist schon auch ein bisschen, also es gibt einen Irritationsmoment, ne? Sowas erlebt man jetzt auch nicht permanent. Also man muss sich selbst schon auch erstmal ein bisschen sammeln und denken, drüber nachdenken, was war jetzt das? So wieder, ne? Und das ist schwer, tatsächlich, das dann in dem Moment auch nicht auf sich zu beziehen. Also da muss schon eine gute Abgrenzung da sein. Also das ist eine Riesen, ich kann das mir in etwa. Aber das Problem mit, ich finde, das ist das Problem allgemein mit psychischen Erkrankungen, dass sie auch sehr diffus sind. Ja, und dass sie ganz, ganz schwer jetzt anders als greifbarere Erkrankungen, dass man sich da schwer reindenken kann oder das nachvollziehen kann irgendwie. Ja. Und dadurch auch oft so viel Missverständnis da ist oder auch so wenig Toleranz vielleicht auch gegenüber psychisch Kranken, ne? Dass mit denen immer so dieses reiß dich zusammen und ne, komm mal klar und mein Gott, ich meine, das hört man irgendwie permanent noch, ne? Obwohl
es ist einfach für beide schwer und deswegen würde ich gerne mit Melanie reden und ich habe da noch eine andere Therapeutin, ich weiß ja nicht, ob es zeitlich so gut klappt, wir werden ja nächste Woche das wahrscheinlich nicht hinkriegen, aber wir könnten es versuchen, sonst müssen wir kurz warten, bis es passt, mit Leuten sprechen, die da noch besser ausgebildet sind, auch wenn ich viel darüber weiß, also Melanie ist da ein anderes Kaliber und arbeitet eben, wie gesagt, auch mit jemandem zusammen körperlich und das, ich würde gerne mit ihr sprechen, wie, was für Erfolge gibt's da und können Leute wirklich da rauskommen?
Ja, und ich glaube, das ist, betrifft auch gar nicht so wenige, ne?
Also nee, das, so ist
das
es.
Das sind doch eine ganze Menge. Gerade, das würdest du sagen, derer...
Warte mal ganz kurz, es trifft jede Menge und ich wollte nur gerade betonen, nicht, also auch die körperliche Grenzüberschreitung jede Menge, aber viel versteckter und viel verbreiteter ist der emotionale Missbrauch.
Ja, genau, das kann man, glaube ich, auch gar nicht gegeneinander aufwiegen, ne, was da schwerer wiegt. Also das passiert ja, glaube ich, auch manchmal. Aber der emotionale Missbrauch kann genauso drastische Auswirkungen haben wie der körperliche Missbrauch.
Ja.
Das ist ja
absolut.
Was glaubst du, wie viele Leute, dachte ich gerade noch so, von denen, die traumatisiert sind, sich dessen überhaupt bewusst sind, dass sie es sind?
Ja, da, also das hatte ich am Anfang versucht, so ein bisschen schon anzulegen. Habe ich keine Ahnung zu. Ich sehe nur bei vielen Leuten, dass sie es vermuten, dass da was ist und da war nichts. Oder wir kriegen es nicht raus, da vielleicht ist ja doch was. Also erstmal versucht das Gehirn, dich zu steuern, dass du es nicht merkst. Es gibt auch so Studien, die zeigen zum Beispiel solche richtige sexuelle Grenzverletzungen, wo die Leute in diesen, ja, wie sagtest du, Kuppel und in diese, ich sehe nichts reingehen. Unter die Glocke, genau. Mhm. Da gibt es Studien, die zeigen, dass die Gesetze früher, wann die Verjährung war, ich habe die Zahlen gerade nicht mehr auswendig drauf, aber wann verjährt so eine Tat? Da waren die Jahre zu kurz. Weil es scheint, dass die Leute erst viel, viel, viel später, nämlich wirklich im Erwachsenenleben, mit 40, mit 50, wenn das Gehirn meint, jetzt kann diese Person es ab. Jetzt beginne ich mit den Flashbacks oder sowas. Also das Hirn schickt ja dann diese Bilder, das ist die Inselrinne, dieses limbische System, im limbischen System, diese Körperkonsole, die ich immer meine. Der sorgt dann mit dem Hippocampus dafür, dass da so Bilder hochkommen. Dann weiß man, da will jetzt was raus. Also erkläre ich jetzt ganz simpel. Ja. Und das war das Problem, dass immer, wenn es rauskam und wenn die Leute es dann wirklich verarbeitet haben, die Tat verjährt war oder der Täter tot.
Mhm. Ja,
also das ist wirklich, oft sind es ja ältere Leute, die auch was tun gegen Jüngeren, aber es gibt ja auch diesen Missbrauch im Netz, wo auch Jüngere, also wenn man, das ist ja auch, kann jetzt sehr traumatisch sein, wenn plötzlich ein Nacktbild von dir durch die Medien geistert, weil dein Ex-Freund auf dich sauer ist. Deswegen meine ich, Trauma kann so viel sein, aber es ist schwer zu sagen, wie viele wissen es und wie viele wissen es nicht. Weil es gibt viele Leute, die wissen, hier stimmt was nicht und ich benehme mich da komisch, aber die wissen nicht, dass es ein Trauma ist.
Ja.
Okay. Da habe ich auch gerade ein Beispiel gehabt, wo eine Person nicht, das habe ich glaube ich schon mal erwähnt, eine Person so sexuell im Bett plötzlich so Ekel dem Penis gegenüber empfand oder so. Also sich wunderte, irgendwie, ich bin eigentlich geil und plötzlich habe ich da so ein anderes Gefühl. Und wir in der das war glaube ich sogar die erste Sitzung, aber spät in der Sitzung, weil ich begann zu überlegen, zu befragen, was wir immer tun, wann hast du das Masturbieren entdeckt und wie hast du es gemacht, dann ist ihr eine Geschichte eingefallen, wo ihr kleiner Bruder, als sie 16 war, um den Dreh, ihr 5-Jähriger oder 7-Jähriger, der Bruder war so alt, dass er hätte wissen müssen, dass man nicht im Wohnzimmer sitzt und seinen Penis anfasst.
Mhm.
Und er hat es gemacht, sie war daneben und die Eltern waren da.
Mhm.
Und ich begann zu fragen, sag mal, dein Bruder sitzt und masturbiert vorm Fernsehen, wer du daneben sitzt.
Mhm.
Ja, fand sie ekelig. Und dann sagte ich, und was taten deine Eltern? Nichts.
Okay.
Ja, die haben schon gesagt, ja, lass mal und so weiter. Aber als ich begann, ich habe gesagt, ich habe eine traumatische Reaktion drauf.
Mhm.
Ja. Also wenn ich selber als Therapeutin beginne, Ekel zu spüren, dann weiß ich, das ist die normale Reaktion. Und hat sie nicht gehabt.
Okay.
Mhm. Und da schon haben wir ein Trauma. Sie hätte eine natürliche Reaktion, nämlich mit Ekel haben müssen, die sie ein bisschen hatte, aber die hat's weggedrückt.
Mhm.
Und dann ist da angelegt im System, dass sowas in Ordnung ist und dass der Ekel dazu kommt und das ist egal, das musst du ignorieren.
Mhm. Okay.
Und diese Situation kam jetzt immer wieder auf und die war so überrascht. Also ich weiß, wie sie gesagt hat, boah, das war so anstrengend bei dir heute, als wir begannen darüber zu sprechen. Und ich weiß dann immer, dass ich da was getroffen habe.
Mhm.
Und sie sagte, ich habe das gar nicht als traumatisch gesehen. Und jetzt kommt eine Person und sagt, es war für sie nicht traumatisch. Und ich behaupte, es war's. Das ist es nicht. Ich habe selber eine heftige Reaktion drauf und das habe ich ihr gesagt. Und sie hat sich selbst gewundert, dass sie es nicht heftig fand. Und schon waren wir in so einem traumatischen Bereich, wo sie nicht die richtige Reaktion hatte. Sie hätte gehen müssen. Oder sie hätte sagen müssen, aber wer tut das denn mit 16? Zu ihren Eltern, sag mal, spinnt ihr?
Ja.
Also da meine ich, also das war ein Trauma, wie sie in der Sitzung tatsächlich auch mitbekam. Und das war eine große Erlösung für sie bei dem nächsten Treffen, dass sie das plötzlich sah. Okay, das war nicht in Ordnung.
Mhm.
Ich kann meiner Wahrnehmung vertrauen, als ich auch damals es nicht in Ordnung empfand.
Nämlich noch dazu, dass man sich selbst nicht mehr irgendwie sich selbst nicht mehr traut. Ne, das ist auch so ein ganz klassischer Aspekt. Wenn ich jetzt aber weiß, dass ich traumatisiert bin, also dieses Wissen schon da ist, sowas löst sich ja dann in dem Moment auch nicht sofort auf. Ne, das hast du ja vorhin auch schon ganz ausdrücklich gesagt, dass das Wissen allein nicht reicht, um das aufzulösen. An wen wende ich mich? Also welcher Form von Therapie ist da die richtige auch?
Oder also das ist die Frage, wenn man jetzt Psychologen und Psychologinnen nennt, dann müssen die in jedem Fall eine Trauma-Ausbildung haben.
Okay.
Und dann hast du immer noch das Problem, dass sie sich vielleicht nicht mit Sexualität beschäftigt haben.
Mhm.
Also drehe ich es jetzt um und sage, dann such dir doch Sexual- oder Paartherapeuten, die sich mit Trauma beschäftigt haben. Deswegen will ich ja auch eine Zusatzausbildung machen. Wenn ich wieder in Ruhe umgezogen bin, also wirklich ein bisschen wohne in Dänemark und so weiter, dann beginne ich eine Trauma-Ausbildung, weil ich finde, dass das in der Arbeit mit Sexualität so oft dahin geht. Und ich will mehr tun können. Also in jedem Fall muss bei der Person auf der Webseite irgendwas mit Trauma stehen.
Ja.
Und am liebsten auch mit Sexualität. Weil dann bist du in guten Händen, in besseren Händen, als jemand, der nicht mag, über Sexualität zu sprechen, aber Traumata kennt. Also viele Psychologen haben sich mit Trauma beschäftigt, also auch in der Ausbildung, aber wenn die nicht über Sexualität sprechen können und da liegt dein Trauma, dann hilft es nichts.
Ja, vielleicht interessant dann auch in diesem Zusammenhang, wir haben den Themenvorschlag ja von einer Gynäkologin bekommen, die uns häufiger schon geschrieben hat, ne, und die auch aus ihrem Praxisalltag als Gynäkologin da so ein bisschen berichtet hat und gesagt hat, dass das oft ganz, ganz schwierig ist, auch Frauen, die da traumatisiert sind im Sexuellen, auch zu behandeln, ne, oder da auch richtig mit umzugehen und so. Also das ist auch in dem Bereich sind ja viele Gynäkologen nicht zwangsläufig dafür auch ausgebildet, ne, damit umzugehen. Also da sind ja mitunter auch Untersuchungen kaum möglich und schwer. Ne, da spielen dann so viele Punkte
also
noch mit rein.
Also grundsätzlich sind Gynäkologen gar nicht dafür ausgebildet. Nee, den möchte ich doch gerne sehr deutlich sagen. Ja. Also wenn ein Gynäkologe oder eine Gynäkologin sich nicht mit Sexualität alleine beschäftigt hat und mit Trauma, wissen die darüber kaum etwas. Es ist nicht Teil der Ausbildung, dass sie heilen sollten oder könnten oder überhaupt mit Klienten oder also Patientinnen und Patientinnen oder sprechen müssen sollen. Also überhaupt nicht.
Nee, heilen ist ja vielleicht auch an der Stelle nicht der Anspruch, den man da hat, aber den Umgang damit lernen wäre ja schon sehr hilfreich, ne?
So
denn
ist
ich denke,
es.
Dass das jede Frau ist, geht, hat früher oder später meist doch irgendwie Berührung mit Gynäkologen oder Gynäkologinnen und der Umgang damit. Also das hat mich auch sehr gewundert, dass das nicht Teil der Ausbildung ist, dass man das zumindest mal gehört hat oder da Handlungsempfehlungen bekommen hat.
Sexualität ist einfach noch nicht ein Teil.
Also wo man auch immer wieder, ne?
Ja, und im Krankenhaus, da wird man ja, soll man ja eigentlich auch gefragt werden bei jeder Aufnahme, egal womit du da bist.
Ja.
Und ihr Sexualleben, weil es ein Gesundheitsfaktor ist, ein geregeltes Sexualleben und so in Nähe gehen zu können mit Partner und Partnerin. Aber das zeigen uns Studien immer wieder, dass die Fragen ausgelassen werden, weil die Leute, die da sich damit nicht auskennen, nicht ausgebildet sind, die empfinden das, als ob die da stehen und über ihre eigene Sexualität sprechen. Das muss man ja gar nicht.
Nee, da liegt in sämtlichen Bereichen einfach noch so viel Scham drauf. Ne? Das zeigt sich immer wieder.
Ja. Ich habe ja letztes Mal schon diese Krankenschwesterschule-Dings, diese Serie in Dänemark. Ja. Das spielt ja da in den 50ern, sind wir jetzt fast 60er. Und da war gerade so eine Szene, wo eine ganz, ganz strenge Oberschwester da, die da nur kurzfristig eingesprungen ist für jemand anderen, sie ist reingekommen als eine junge Krankenschwester, die hat tatsächlich über Verhütung unterrichtet.
Okay.
Das ist ja kurz bevor die Pille kommt.
Mhm.
Und die andere kommt rein, die junge Krankenschwester hat das alte Buch, wo es nur darum ging, wie schädlich das ist, zu verhüten, weil in Gottes Namen bitte nicht, es geht um Nachwuchs und auch Masturbation, alle möglichen Krankheiten. Sie hat das Buch in den Müll geschmissen.
Aha.
Also, und die junge Krankenschwester ist auch 30.
Mhm.
Also, und dann kommt diese andere rein und ihre Aussagen, das ist ja nur ein Film, aber die kommen ja nicht von ungefähr. Also, die ist reingekommen und hat gesagt, sowas kommt nicht in Frage.
Mhm.
Und dann hat sie komplett unterbunden, dass über Verhütung unterrichtet wird.
Okay, ja.
Und das ist ja, damals sind ja so viele Frauen schwanger geworden vor der Pille und man durfte nicht abtreiben. Und dann was haben die gemacht? Die sind irgendwo hingegangen und haben dann mit Stecknadeln oder irgendwas versucht, oder Treppe hoch und runter laufen, bis es
auch
von alleine rausfällt.
Ja,
ja, total.
Ja. Ja.
Und deswegen, das ist ein gutes Beispiel, wo Sexualität wird rausgehalten, weil es immer noch religiös, aus religiöser Sicht geht es ja, also vieles war ja religiös, Krankenhäuser finanziert, Nonnen und. Und da durftest du über sowas nicht sprechen.
Nee. Okay, das haben wir, ich will nicht sagen hinter uns gelassen, aber da haben wir doch schon einen relativ langen Weg zurückgelegt. Ne?
Haben
da
wir
hat
nicht.
Sich einiges getan.
Nein, haben wir tatsächlich gar nicht hinter uns gelassen.
Nee, aber zumindest uns davon schon mal, das würde ich schon sagen, ein bisschen wegbewegt. Das ist ja nicht mehr der Status.
Ja und nein. Doch,
ja und
also
nein.
Erinnere dich einfach bitte an diesen großen, irritierenden Fall in der Presse von einer Gynäkologin, die einfach auf ihrer Seite stehen hatte, dass sie Abtreibungen macht. Die ist zum Gericht gezogen worden und öffentlich komplett gebasht oder wie heißt das? Also unmöglich und es ist immer noch nicht erlaubt, dass Ärzte schreiben dann eben, was
da gibt es einen Paragraphen, ich überlege gerade.
Richtig.
Der war gerade nochmal wieder in der Diskussion und sie ist vor das Bundesamt also das liegt vom Bundesverfassungsgericht der Fall.
Weil sie gesagt hat, ich finde mich damit nicht ab. Und sie hat ja in mehr Instanzen verloren. Und das ist wirklich, wir sind nicht drüber hinweg. Oder in Polen und anderen Ländern ist es gerade wieder komplett zugespitzt. Frauen dürfen nicht über ihren eigenen Körper bestimmen. Ja. Dann naja, lieber erzwingen, ein Kind zu bekommen, welches auch sehr traumatisch sein kann, wenn du es eigentlich überhaupt nicht wolltest.
Das stimmt. Was ich aber sagen wollte, war ja, dass wir die Pille und so, das gibt es. Ne, man hat die Möglichkeit der Verhütung so. Und unter bestimmten Bedingungen kann man Frau abtreiben. Ne? Aber das ist klar, dass da noch viel Luft nach oben ist, das ist unbestritten.
Ja, genau. So,
ich würde sagen, wir versprechen, wir legen nach in Sachen Trauma, ne, noch mit Expertinnen wahrscheinlich, so wie es klang. Wobei ich den Peter Levin, das klang auch spannend, was der macht. Yes. Also vielleicht auch können wir dazu uns auch einen männlichen Gast. Wir schauen mal, wen wir anlassen können.
Ja, weil der Peter Levin ist er spricht sehr wenig Deutsch und ist uralt, den kriegen wir nicht zu fassen und er ist auch gar nicht in Deutschland. Ich habe ihn in der Schweiz kennengelernt. Mhm. Und da ist auch jemand, der seine Ausbildungen anbietet jetzt, dann müssten wir ihn einladen.
Okay.
Also, wir überlegen uns da
was. Wir haben Pläne und wir versprechen, aber wir legen zeitnah nach.
Genau, und es ist nicht sicher, dass es gerade nächste Woche schon klappt.
Nein, das können wir nicht versprechen, aber wir geben uns ganz viel Mühe.
Es klappt, weil wir müssen dann drei Leute wieder unter einen Hut kriegen.
So ist es. Aber wie immer, mein kleines Sprüchlein zum Ende. Wenn ihr Fragen zu diesem Thema habt oder auch zu anderen Themen, Themenvorschläge, dann schreibt uns an achkomm@rnd.de. Wir freuen uns über alle Zuschriften und versuchen nach wie vor so viel wie möglich zu beantworten und der Themenanregungen aufzunehmen.
Ja.
Und damit sagen wir für heute Tschüss, würde ich sagen. Und bis ganz bald wieder.
Tschüss.
Mach's gut.
Bald. Tschüss.
Tschüss. Ciao.
Dies war ein Podcast des Redaktionsnetzwerks Deutschland. Für weitere Audioangebote klickt rnd.de/podcasts. Bis zum nächsten Mal.